Lang, lang ist es her, könnte man schon fast sagen. Ich saß hier auf der Bank und dachte so darüber nach. Erst dachte ich, es wären einige Monate. Dann ist mir doch bewusst geworden, wir haben uns im Sommer diesen Jahres verabschiedet. Und wenn man das so hochrechnet, das ist jetzt schon ein halbes Jahr. Also die Zeit vergeht wie im Fluge. Viele von euch haben wir in dieser Zeit nicht gesehen. Umso mehr freuen wir uns, heute hier zu sein. Es ist schön, euch alle mal wieder als Ganzes zu sehen. Möchten an dieser Stelle danken für die vielen Anrufe, die wir auch ab und zu mal bekommen haben, die Nachfragen, die Begegnungen im Alltag, wo wir den einen oder anderen von euch getroffen haben. Ihr habt immer wieder gefragt, wie es uns geht. Das hat uns schon sehr erfreut, trotz dieser örtlichen Trennung der Gemeinden doch zu sehen, dass da eine Verbundenheit da ist. Und wenn ich das an dieser Stelle so sagen darf oder bekennen darf, ich denke, Jane kann darin übereinstimmen mit mir, wenn wir sagen, ihr seid unsere Heimatgemeinde und ich denke auch, ihr werdet es Zukunft so von unserem Empfinden auch bleiben. Und wie schön ist es, wenn man immer wieder zurückkehren kann zu seiner Heimat und dort mit offenen Armen wie heute auch empfangen wird. Danke dafür. Und wenn ich noch was loswerden darf, dann betrifft das euch als Chor. Ich war immer schon dankbar, dass ich in einer Gemeinde sein durfte, in der es einen Chor gab, aber ich muss euch sagen, heute ist mir nochmal bewusst geworden, dass wenn man monatelang keinen Chor mehr gehört hat, dass man das echt zu schätzen weiß, was es heißt, eine Gemeinde haben zu dürfen, in der jeden Sonntag der Chor singt. Danke für euren Dienst, danke für die tollen Lieder. Ja. Ach so, okay, das hätte ich fast vergessen. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr hier vielleicht Platz haben, aber es sind nur zwei Folien. Also ihr könnt es selber entscheiden, ob ihr da sitzen bleiben wollt oder hier eingliedern möchtet. Ja, ich habe mitbekommen, dass in den letzten Wochen hier eine Predigtreihe gestartet worden ist mit dem Thema auf dem Weg nach Bethlehem, so wurde diese Predigtreihe genannt und ich habe mir gedacht, ich schließe mich dieser Predigtreihe an und ich werde einen Aspekt heute, eine Begebenheit im Rahmen dieser Predigtreihe beleuchten, der, so wie ich mitbekommen habe, noch nicht zur Ansprache gekommen ist. Es geht um die Magier. Ich glaube, dass Gott es für gut befunden hat, uns vier Evangelien zu hinterlassen, um einfach dieses Komplettpaket von Jesus Christus ganz zu machen. Vier verschiedene Evangelien, vier verschiedene Blickwinkel, die Jesus Christus als Person beleuchten, eine Person, die für uns Menschen kaum ergründbar ist, Gott und Mensch zum selben Zeitpunkt. Und Gott sah es für gut an, uns vier Evangelien zu hinterlassen. Ihr habt in den letzten Wochen immer wieder was aus dem Lukas-Evangelium gehört und heute wird es um das Matthäus-Evangelium gehen. Das Thema auf dem Weg nach Bethlehem, um den König zu ehren. Die vier Evangelien, sie widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen sich und machen dieses ganze Paket komplett. Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Darum soll es heute gehen, um die Magier auf dem Weg nach Bethlehem, um den König zu ehren. Lasst uns zusammen lesen. Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihn. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Ich habe fünf kurze Punkte benutzt, um diesen Text zu gliedern. Die werden jetzt hier zu sehen sein. Fünf Punkte, mit denen wir diesen Text durcharbeiten wollen. Ich muss einmal gucken hier, ob das funktioniert. Das geht nicht. Könnt ihr dann weitermachen? Okay, auf dem Weg nach Bethlehem, um den König zu ehren. Der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen: Christus ist da, und die Frage, und wird er aufgenommen? Der angekündigte und lang ersehnte König ist geboren. Wenn heute in einem der Königshäuser Nachwuchs erwartet wird, und gerade besonders, wenn es um den Thronfolger geht, dann strömen Menschenmassen in dieses Haus, die nächstgelegene Zeit einer Feier wird wahrgenommen, und all diese Menschenmassen strömen zu dem Thronfolger, ihn zu begutachten, ihn zu bestaunen, ihn glorreich zu empfangen. Neben dem Bericht aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ihr immer wieder gehört habt in den letzten Wochen, schreibt Matthäus nur von den Magiern, die den König suchten, um ihn zu empfangen und ihm die Ehre zu bringen. Es ist bemerkenswert, wenn wir daran denken, dass Gott den Menschen Jesus Christus schickte, um den Juden ihren Messias zu bringen. Und es ist echt bemerkenswert, dass wir sehen, dass Gott diesen Menschen, diesen Heiden aus dem fernen Orient, weit, weit entfernt, so viel Aufmerksamkeit schenkt, wo wir doch wissen, dass der Messias zu seinem Volk, zu den Juden gekommen ist, um sie von ihrer Schuld, von ihren Sünden, von ihrer Zielverfehlung zu befreien. Man hätte eigentlich erwarten können, dass die Juden den lang erwarteten, lang ersehnten Messias mit offenen Armen empfangen, ihm Geschenke darbringen, ihm den Lob bringen, ihm die Ehre bringen. War er nicht angekündigt worden im Alten Testament, in den Schriften, als der Kommende, der den Frieden bringt, der Rettung bringt, der das Heil bringt? Und es ist ernüchternd zu sehen, wie die Reaktion dieser Juden war. Nicht Juden waren es, die ihn in dieser Haltung empfangen hatten, sondern die Heiden aus einer lang entfernten Region, aus dem Osten, um diesen König Israels zu empfangen und ihm die Ehre zu bringen. Und liebe Zuhörer, wir sollten hier nicht gleich mit dem Finger auf das Volk Israel zeigen oder mit Steinen werfen, die diese Ablehnung hier zum Ausdruck brachten, sondern das sollte uns wachrütteln, uns Christen heute, wenn wir an die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus denken, zu der wir in der Zukunft noch aufschauen. Jesus kommt wieder, das hat er uns versprochen. In 1. Thessalonicher 1 lesen wir auch davon. Wir erwarten ihn aus den Himmeln. Die Frage ist an uns Christen heute: Haben wir diese Erwartungshaltung, unserem König Jesus Christus, unserem Gott, zu begegnen? Diese Erwartungshaltung, ist sie in unseren Alltag eingraviert, in unserem Herzen sichtbar? Zeigt unser Leben ganz praktisch diese Erwartungshaltung? Ist das unsere Ausschau, die unser Leben bestimmt? Das ist die Frage, die wir an dieser Stelle hier direkt mitnehmen können. Dann Punkt 2. In der Stadt Davids geboren, Bethlehem. Wir lesen nochmal die Verse 1 bis 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren werden ist, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Bethlehem, Jesus ist dort geboren, eine ganz entscheidende Stadt, die schon oftmals im Alten Testament prophezeit worden ist und sich jetzt hier buchstäblich als der Geburtsort Jesu erfüllt. Aus Lukas 2 und Johannes 7 wissen wir, dass Bethlehem auch die Stadt war, wo der große König David geboren worden ist, 1040 vor Christus. Auch Bethlehem war der Geburtsort von David. Und genau in dieser Stadt, genau da, wo so viele Prophezeiungen im Alten Testament zu finden waren, auch nach der Weissagung Michas in Kapitel 5, genau dort wird Jesus geboren. Er erfüllte die Weissagung des Alten Testaments mit seinem Leben Punkt für Punkt. Wir lesen hier nicht, wie viele Magier letztendlich zu Jesus kamen. Den Überlieferungen zufolge könnten es 3 gewesen sein, beziehungsweise 14 Männer, aber es waren auf jeden Fall mehrere Männer, die dort hinzogen nach Bethlehem, um Jesus zu begegnen. Es waren Magier, heute würde man sagen, es waren so die damaligen Wissenschaftler, nicht so wie wir heute meinen würden Zauberer, sondern es waren sternkundige Priester. Sie beschäftigten sich mit Medizin, mit Astronomie und kannten sich sehr gut in der Naturkunde aus. Es waren solche Wissenschaftler in der damaligen Zeit. Jedenfalls, wer auch immer diese Menschen gewesen sein mögen, jedenfalls erwarteten sie den König der Israeliten. Es ist ihnen ein Stern erschienen. Und wir wissen nicht, welch ein Verhältnis, welch ein Wissen sie genau hatten, aber so wie es scheint, kannten sie diese Bedeutung des besagten Sterns, von dem hier die Rede ist. Sie wussten, was sie darunter zu verstehen hatten. Und sie schenkten diesem Stern als gottesfürchtige Männer ihre Aufmerksamkeit und ließen sich von diesem Stern führen und brachten diesen Stern auch mit dem König der Juden in Verbindung. Sie machten sich auf eine lange Reise, diesem Stern folgend nach Bethlehem, um dem König der Juden die Ehre zu bringen. Wir sehen hier an diesen Heiden, die aus einer götzendienerischen Region kommen, sie erwarteten mit Spannung den Messias. Heiden. Götzendienerisches Volk, Heiden kommen, um dem König Israels die Ehre zu bringen. Auf der anderen Seite sehen wir die Führer Israels, die Schriftgelehrten, und sie versagten dem Messias ihre Ehrerbietung. Und Gott bewirkte an dieser Stelle, dass Menschen aus einem fernen Land kommend, aus einer fernen Gegend kommend, sich diesem Jesus zu Füßen werfen und ihm die Ehre bringen. Die Magier sind es, die ihm ihre Anbetung bringen und nicht die Juden. Sie hatten mehr Glauben als die Führer Israels. Ihr Herz war auf den kommenden König gerichtet. Punkt 3. Sie wussten es, aber sie wollten einfach nicht. Das sehen wir in den Versen 3 bis 8. Sie wussten es, aber sie wollten einfach nicht. Als die Magier von dem Stern geführt worden sind, bis nach Israel, bis nach Jerusalem, begegnete ihnen alles andere als eine feierliche Stimmung. Berechtigterweise haben sie eine feierliche Stimmung erwartet. Ein riesengroßes Fest, eine angemessene Stätte für diesen König, der lang ersehnt und erwartet war. Ein großer Palast, in dem dieser Jesus zu finden war. Doch sie fanden alles andere, aber nicht das. Sie suchten ihn vergeblich und sie erfragten in dieser Gegend, wo dieser Jesus denn sei, wo der König zu finden sei. Und dass Herodes sich als derzeitiger König dieser Zeit, als er von dem König der Juden hörte, fürchtete, das überrascht uns nicht. Er suchte ihn letztendlich auch zu töten. Aber was uns überrascht oder was mich zumindest überrascht hat, war, dass wir hier lesen, dass auch ganz Jerusalem mit ihm bestürzt war. Ganz Jerusalem war mit ihm bestürzt. Warum? Ihr lang ersehnter König, er kam und sie waren bestürzt. Haben sie sich gefürchtet vor Herodes? Hatten sie sich so an Herodes gewöhnt, dass sie keine Veränderung mehr wollten? Wo war der Glaube an Gott geblieben? Sah man hier vielleicht eigene Bequemlichkeiten auf dem Spiel? Was auch immer es gewesen sein mag, sie waren bestürzt. Schon unmittelbar nach der Geburt, als die Hirten Jesus begegneten und dann der ganzen Umgebung da erzählten von diesem Kind, das in Bethlehem geboren war, lesen wir in Lukas Kapitel 2, Vers 18: Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen gesagt wurde. Erst war diese Verwunderung da, vielleicht ein kleiner Schock. Oh, tatsächlich, dieses Kind ist geboren. Und jetzt, einige Monate danach, als die Magier da sind, in Jerusalem ist jetzt keine Verwunderung mehr, sondern nach einigen Monaten Bestürzung. Eine Bestürzung, die entstanden ist und die darauf hinweist, was sich da im Herzen dieser Menschen abgespielt hat. Finsternis. Finsternis und Dunkelheit, eine ablehnende Haltung gegenüber dem, der sie retten sollte. Und auch die Schriftgelehrten waren unter ihnen. Sie als Schriftgelehrten wussten ganz genau, wann dieser Messias, der Christus, in Bethlehem in Judäa geboren werden sollte. Sie wussten es genau. Und wenn sie die Schriften so genau kannten, dann sollte ihnen auch nicht ergangen sein, dass selbst der Prophet Daniel schon diese Voraussagungen gemacht hat und genau den Zeitpunkt sogar dieses Kommens des Herrn bestimmt hatte. Warum waren sie dann längst nicht auf der Reise zu diesem Jesus? Warum suchten sie ihn nicht als König zu feiern, ihren eigenen Messias, der für sie gekommen ist? Liebe Zuhörer, es ist schlimm, wenn Menschen alles wissen und doch mit ihrem Herzen weit davon entfernt sind. Es ist schlimm, wenn Menschen vieles wissen und doch so weit mit ihrem Herzen davon entfernt sind. Das sehen wir hier an den religiösen Führern. Ihnen war offensichtlich klar und sie kannten sich ganz genau im Gesetz aus, wer dieses Kind dort in Bethlehem war. Und dennoch waren sie nicht bereit, ihm, diesem König, die Ehre zu bringen. Ihn aufzunehmen, in ihren Herzen niederzufallen und dem König die Anbetung zu bringen, die ihm gebührt. Liebe Freunde, auch heute gibt es genau solche Menschen, die alles wissen und dennoch nicht bereit sind, Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland, als Retter anzunehmen. Selbst bei Gläubigen, bei uns heute, ist es möglich, dass man vieles weiß, sich in vielem auskennt, aber doch mit seinem Herzen weit davon entfernt ist. Weit davon entfernt ist, diesen Jesus im Herzen zu tragen, diesen Jesus als Maßstab für unser Leben zu nutzen, sich diesem Jesus in Liebe, in seinem Wort unterzuordnen. All das Wissen, es bringt gar nichts, es erhöht nur unsere Verantwortung, wenn wir mit dem Herzen nicht dabei sind. Punkt 4. Das Wort und der Geist Gottes. Nachdem wir jetzt schon bei Vers 8 angekommen sind, lesen wir die Verse 9 bis 11. Sie aber zogen hin, wer, die Magier, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude, und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihn, und sie taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben dar, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Wenn wir so diese ganze Etappe von den Magiern mal im Überblick sehen, dann erfahren die Magier in diesem fern entfernten Land von diesem Stern. Sie hatten etwas mit diesem Stern anzufangen. Sie kannten die Bedeutung dieses Sterns und sie machten sich auf den Weg. Gott leitete sie durch den Heiligen Geist mittels dieses Sterns bis nach Jerusalem. Als sie in Jerusalem ankamen, verschwand dieser Stern und es scheint alles so auf den ersten Blick, als wenn sie auf sich alleine gestellt waren. Doch das waren sie nicht. Sie erfragten die Menschen, die Schriftgelehrten dort, wo denn dieser Messias geboren werden sollte. Und sie bekamen eine Antwort. Durch das Wort Gottes, durch das Alte Testament, das den Menschen damals schon zur Verfügung stand. Und dann sehen wir in den Versen 5 bis 6, wie die Schriftgelehrten aus Micha Kapitel 5 zitieren und ihnen genau den Ort nennen, wo dieser Jesus denn geboren werden sollte. Also wir haben hier die Leitung Gottes auf der einen Seite und dann die Leitung durch das Wort Gottes, durch die Schriften, die damals zur Verfügung standen. Und als sie sich dann wieder aufmachten, als sie konkret wussten, wo es hingeht, erschien ihnen wieder dieser Stern, der sie dann letztendlich bis zu Jesus führte. Wir sehen hier etwas ganz Entscheidendes. Wir sehen hier, dass der Geist Gottes nie unabhängig von dem Wort Gottes führt und dass die Leitung des Geistes sich nie mit dem Wort Gottes widerspricht, sondern diese beiden Komponenten machen das Ganze. Es ist ein perfektes Zusammenwirken von Wort und Geist. Der Heilige Geist macht die Wahrheit des Wortes Gottes lebendig und wendet sie auf die Alltagssituation an. Es ist ein sehr entscheidendes Prinzip, ein sehr guter Grundsatz, an den wir auch heute erinnert werden sollten. Gott gibt uns sein Wort, aber nicht unabhängig von seinem Geist, von der Leitung seines Geistes. Und der Geist Gottes, er leitet uns auch nicht unabhängig von dem Wort Gottes. Sie sind untrennbar zusammen. Viele Dinge können wir heute durch das Wort Gottes verstehen. Da schenkt uns Gott kein Wunderzeichen. Aber viele unserer Fragen werden auch nicht endgültig geklärt, weil die Bibel kein Lexikon von A bis Z ist, sondern Gott möchte uns auch durch das Studium des Wortes Gottes durch seinen Geist leiten. Und ich glaube, liebe Zuhörer, wir können sagen, wenn wir das Wort Gottes als einzigen Führer in unserem Leben heranziehen, aber nicht die Leitung des Heiligen Geistes akzeptieren, dann vernachlässigen wir etwas ganz Entscheidendes und dann wird unser Christsein zu einem toten Christentum, ähnlich wie bei den Pharisäern. Auf der anderen Seite, wenn wir der Leitung des Heiligen Geistes zu viel Aufmerksamkeit schenken, unabhängig von dem Wort Gottes, dann wird unser Christsein zu einem subjektiven, emotionalen und abgedrehten Christsein, wie wir es so vielleicht in einigen Gruppierungen kennen. Einfach zu abgedreht, zu charismatisch, unabhängig von der Leitung des Wortes Gottes. Deswegen brauchen wir beides, deswegen ist beides nötig. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen das Wort Gottes. Das ist die Leitung auf unserem Weg, die wir brauchen, so wie wir es bei den Magiern gesehen haben. Die Leitung durch den Stern mittels des Heiligen Geistes und das Wort Gottes, das uns letztlich ans Ziel bringt. Und als der Stern den Magiern dann, so lesen wir in Vers 9, zum letzten Mal auf ihrem Weg erschienen ist, lesen wir von ihnen, und sie freuten sich mit sehr großer Freude. Heute würde man sagen, sie waren überglücklich, begeistert, außer sich vor Freude. Diese Männer hatten einen langen Weg hinter sich, viele Anstrengungen, viele Steine, die ihnen in den Weg gelegt worden sind, um den König der Juden zu finden. Doch sie wurden belohnt, weil sie mit dieser Motivation gegangen sind, die Ehre des Königs zu suchen. Und auch uns heute, liebe Zuhörer, wird der Herr Jesus seine Ermutigung geben, seine Ermunterung immer wieder schenken, wenn wir auf dem Weg sind, ihm die Ehre zu bringen und ihm zu dienen. Manche Steine mögen da auf den Weg gelegt werden. Manche Hindernisse, manche Probleme, mancher Spott, den wir vielleicht sogar erleiden müssen. Wenn aber dann wieder dieses Licht leuchtet, hier bei den Magiern in Form dieses Sterns, dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann bekommen wir wieder neuen Mut, neue Kraft, dieser Welt zu entsagen. Und wir merken, jede Anstrengung hat sich gelohnt, weil es für unseren Retter ist. Und Punkt 5, der letzte. Die Ehrerbietung gilt Jesus Christus allein. Als die Magier dann letztendlich zu Jesus kommen, sie haben ihr Ziel erreicht, sehen wir, wem ihre Aufmerksamkeit galt. Nicht der Mutter, Maria. Nicht Josef, der gar nicht da war, anscheinend ist das gar nicht so wichtig, sondern diesem König der Juden, Jesus Christus allein. Sie kommen zu ihm, sie kommen zu Emmanuel, Gott ist Rettung. Sie kommen zu ihm und bringen ihm all ihre Aufmerksamkeit. Angesichts seiner Person muss jede andere Persönlichkeit zurückweichen. Sie fallen auch nicht vor anderen nieder, sondern vor Jesus allein. Und dieses Niederfallen vor dem Kind, diese Huldigung, diese Ehrerbietung, diese Anbetung, sie bleibt nicht alles, sondern sie haben Geschenke mitgebracht, Kostbarkeiten, um ihm diese Wertschätzung nochmal zum Ausdruck zu bringen. In erster Linie sind es Zeichen der Wertschätzung. Gold ist ein Zeichen des Reichtums. Weihrauch und Myrrhe waren damals sehr kostbare, besondere Wohlgerüche im Orient. Doch ich glaube, dass diese Schätze noch mehr bedeuten als nur dieses Zeichen der Wertschätzung. Wenn wir gerade im Alten Testament uns die Stiftshütte anschauen, was Gott da befohlen hat, welche Materialien gebraucht werden sollten und das in Verbindung bringen mit diesen drei Geschenken, dann stellen wir fest, dass Gold das Symbol der Gottheit und Herrlichkeit ist, die von Jesus Christus ausgeht. Es spricht von dieser glänzenden Vollkommenheit, bei der wir es hier mit dieser Person Jesu zu tun haben. Weihrauch, es steht für diesen Wohlgeruch, für diesen Wohlgefallen, den das Leben Jesu getragen hat im Blick des himmlischen Vaters. Das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, lesen wir an einer anderen Stelle. Und dann dieses letzte, Myrrhe. Ein sehr bitteres Kraut, welches die Leiden Jesu voraussagt. Sehr bitter und nicht gut im Geschmack. Jesus, er kam als König, er kam als Retter dieser Welt und hatte viele Leiden und Schmerzen zu tragen. Und diese Heiden, sie bringen dem König der Juden diese Kostbarkeiten, um damit ihre Hingabe an Jesus Christus zu verdeutlichen. Ich möchte uns fragen, was bringen wir heute unserem Jesus mit unserem Leben in dem Bewusstsein, dass er alles für uns gab? Jesus möchte unser Herz, er möchte da in unserem Herzen ganz tief verwurzelt sein und uns unsere Herzen erfüllen. Was haben wir heute für Jesus übrig, liebe Zuhörer? Nur diese Krippe, von der wir immer wieder hören, in den Geschichten, nur diese Krippe, diese Futterkrippe in unserer Abstellkammer? Oder ist da vielleicht doch mehr, was wir für diesen Jesus, der als Retter kam, in unserem Leben, in unserem Herzen übrig haben? Ich möchte zum Schluss kommen. Die Magier, unterwegs auf einer langen Reise nach Bethlehem, mit vielen Anstrengungen, mit vielen Hindernissen, mit vielen Problemen, geführt durch ein Wunder Gottes, durch diesen Stern und seinem Wort und gesegnet und ermutigt trotz dieser vielen Anstrengungen, trotz dieser vielen Hindernisse. Sie kamen an ihr Ziel. Gott hat sie gesegnet. Gott hat sie geführt auf diesem weiten Weg. Warum? Weil sie mit aufrichtigem Herzen Jesus suchten und allein ihm die Anbetung bringen wollten. Liebe Zuhörer, wir sind heute alle auf einem Weg. Alle, die wir hier sitzen, sind wir auf einem Weg. Die Frage ist nur, wohin geht dieser Weg und mit welcher Herzenseinstellung, mit welcher Motivation beschreiten wir diesen Weg? Siehe da, in Bethlehem, der Retter der Welt, dem alle Ehre gebührt. Ich möchte uns herausfordern, machen wir uns auf den Weg. Amen.